Phantom, der Podcast für Fantastisches, herausragende Angelegenheiten, Neuigkeiten, Tiefsinniges und mehr. Produziert und präsentiert von Thorsten Reimnitz.
Hallo und herzlich willkommen zu dieser besonderen Episode von diesem kleinen Podcast. Denn das ist die Folge 25, also sowas wie ein kleines Jubiläum, ein Silberjubiläum, wenn man so will. Wir haben das Jahr 2025, das passt. Und der Freizeitpark, um den es in dieser Episode gehen soll, der feiert sein zweimal 25-jähriges Jubiläum, nämlich das 50-jährige. Das habt ihr hoffentlich selber mit ausgerechnet. Ja, es geht nämlich um den Europapark. Hier in dieser Reihe möchte ich mich ja ein bisschen auch um die Hintergründe vom fantastischen Projekt kümmern. Und der Europapark hat in meinem Leben tatsächlich eine besondere Rolle gespielt und spielt sie auch immer noch. Das sieht man ja vor allen Dingen in der laufenden Reihe vom Quadruvium Club gerade im Moment, wo das 50-jährige Jubiläum mit einer ganzen Reihe begangen wird, also einer Reihe von Videos. Und ja, der Feiertag, wenn man so will, vom Europapark, der ist genau der Tag, an dem diese Folge vom Podcast erscheint. Das ist nämlich der 12. Juli. Es war der 12. Juli 1975, an dem dieser Park eröffnet hat. Und ich möchte heute nochmal so ein bisschen darlegen, ja, wie sich das entwickelt hat und was da noch so war. Da sind ein paar Dinge dabei, über die ich mit wenigen Leuten bisher gesprochen habe. Und vielleicht wird dann auch ein bisschen klar oder klarer, wo so manche Ideen herkommen. Ja, erstmal ein bisschen Allgemeines. Wie gesagt, der Europapark wurde am 12. Juli 1975 eröffnet. Nachdem, also das Interessante ist, die Zeitlinie, ich meine mich erinnern zu können, dass früher mal die Rede davon war, dass die Ideen zu einem Freizeitpark seitens der Familie Mack, die dieses den Europapark gegründet hat, schon Ende der 1960er Jahre irgendwie herumschwirrten. Die ganzen Publikationen, die jetzt im Rahmen des Jubiläums herausgekommen sind, die reden von Anfang der 70er Jahre. Whatever. Also es war ungefähr diese Zeit. Und zwar die Familie Mack wohnt in Waldkirch, einem Schwarzwaldtal. Und der hat dort eine eigene Firma, einen Familienbetrieb, der schon seit Jahrhunderten Bestand hat. Das war ein früher Wagenbauer. Dann haben sie Wagen für Kirmesleute gebaut und dann haben sie angefangen, Attraktionen zu bauen. Also Achterbahnen und Karussells und sowas. Ja. Und so Stück für Stück wurden die Attraktionen halt größer. Und wie gesagt, entweder Ende der 1960er Jahre oder Anfang der 1970er Jahre, vielleicht auch beides, da ist der damalige Chef Franz Mack zusammen mit seinem Sohn Roland Mack auf die Idee gekommen, ja, warum bauen wir nicht einen eigenen Freizeitpark? Orientiert haben sie sich an den Freizeitparks in den USA, die sie auch besucht haben und haben sich vorgestellt, wie so ein Freizeitpark aussehen könnte. Die Idee war, ein Schaufenster zu haben, also dass sie ihre eigenen Attraktionen da aufbauen. Gut, ich nehme mal an, auch um die vielleicht so ein bisschen zu testen, wie kommen die beim Publikum an und was kann man da machen und so weiter. Ja, aber hauptsächlich deswegen, damit Käufer von diesen Achterbahnen in den Park kommen können und sehen können, wie das aufgebaut aussieht, wie das funktioniert und wie es den Leuten gefällt natürlich. Und ja, so den Verkauf ein bisschen anzukurbeln. Es gab zwei Standorte, also das eine ist Waldkirch, dort wo die Firma Mack ihren Sitz hatte. Dort konnte man den Europapark nicht bauen. Waldkirch liegt in einem Tal. Es wurde nicht exakt gesagt, aber so ein bisschen impliziert, dass man da nicht das passende Grundstück gefunden hat. Aber es sollte da in der Nähe sein von der Firma. Also irgendwo im südlichen Baden-Württemberg, am besten im Rheintal. Dann hat man zwei Standorte gefunden gehabt, also warum zwei? Also zuerst hat man den einen Standort, nämlich Breisach am Rhein, gefunden, die Europastadt Breisach am Rhein. Aber das Gelände dort, das Gelände um den sogenannten Europasee oder Europaweiher, Da hatte das Schifffahrtsamt andere Ideen dafür, weil das lag nämlich im also so im Randgebiet des Rheins und das sollte für Hochwasser frei bleiben. Aber wie gesagt, Breisach war Europastadt und dieser Weiher hieß Europaweiher und daher bekam der Europapark seinen Namen. Und als der Standort sich nicht verwirklichen ließ, da nahm die Familie Mack den Namen mit und auch die Idee zu einem Konzept. Dann gab es noch einen zweiten Standort, der war an der Autobahn, direkt an der A5. Allerdings hätte diese Autobahn umgebaut werden müssen. Da hätte eine Unterführung verbreitert werden müssen, wenn man da den Park gebaut hätte. Das wären zu große Investitionen für den Anfang von so einem Park gewesen. Also baute man dort auch nicht. Und fand schließlich den heutigen Standort in Rust. In einem Schlosspark, wo es so einen kleinen Märchenpark gab. Die Planungen begannen dann eben Anfang der 1970er Jahre, wurde das Gelände vorbereitet, da befand sich eben ein Märchenpark, der wurde gekauft. Der Märchenpark wurde in das Konzept des neuen Europaparks mit integriert und am 12. Juli 1975 eben war die Eröffnung und seither hat der Park sich entwickelt, das hat immer mehr Attraktionen dazu gekriegt. Die Zuschauerzahlen sind immer mehr hochgegangen. Jetzt komme ich endlich ins Spiel. Wer die Abteilung vom Fantastischen Projekt verfolgt, der kennt das, was ich bisher erzählt habe, wahrscheinlich auch schon. Ich habe den Europapark selber nicht ganz am Anfang besucht und wenn, würde ich mich jetzt wahrscheinlich nicht mehr dran erinnern, denn als der Europapark eröffnet wurde, war ich... Ja, also 12. Juli, da war ich gerade noch 4 Jahre alt, also da, bald 5 dann. Da würde ich mich nicht mehr dran erinnern. Nee, es sollte noch eine gewisse Zeit vergehen und zwar bis ins Jahr 1984. Also zum 9. Jubiläumsjahr, zum 9. Jahr des Europapark. Warum bin ich in den Europapark? Weil wir von der Schule aus eine Klassenfahrt gemacht haben. Ja, und ich kann mich an gewisse Details noch erinnern. Also wer mitgerechnet hat, war ich das hat mitgekriegt, dass ich zu dem Zeitpunkt 13 Jahre alt war. Ich habe auch schon eine Fotokamera gehabt und ich habe auch fotografiert. Nur leider sind diese Fotos irgendwann bei irgendeinem Umzug oder bei irgendeiner Gelegenheit verloren gegangen. Ich weiß nicht mehr, wann, wo und wie das war. Ich bedauere das zutiefst. Ich weiß, dass ich den italienischen Themenbereich, den gab es damals schon, fotografiert habe. Das war der erste geplante europäische Themenbereich des Europaparks. Heute sind es 17 insgesamt, gestaltet nach 17 europäischen Ländern. Ja gut, und dann gibt es noch den Märchenwald und das Abenteuerland. Die sind keine europäischen Länder. Ja, also damals gab es Italien schon und ich weiß, dass ich den Minigolfplatz, ja, der Park hat einen Minigolfplatz, den habe ich auch fotografiert. Da kann ich mich dran erinnern, dass ich so ein Foto von so einer Minigolfbahn mit dem Big Ben hatte. Ja, aber leider, wie gesagt, diese Fotos sind verloren gegangen. Woher weiß ich, dass es das Jahr 1984 war? Weil ich mich auch noch daran erinnern kann, dass da so eine Plakatwand stand und auf der wurde die neue Attraktion für das Folgejahr angekündigt, nämlich die Schweizer Bobbahn. Die Schweizer Bobbahn wurde zum 10-jährigen Jubiläum des Europaparks eröffnet, im Jahr 1985. Deswegen weiß ich, wann das war. Ja, dann war ich lange Zeit nicht im Europapark. Das lag einfach daran... Der Europapark lag damals gesehen mehr als 2 Stunden Fahrt von mir zu Hause entfernt. Mit dem Auto wohlgemerkt. Ich war Teenager, ich hatte logischerweise kein eigenes Auto. Ich war kein solcher Teenager, keiner von reichen Eltern. Mal ganz davon abgesehen, dass ich noch zu jung gewesen wäre, in den 1980er Jahren, da gab es dieses Fahren ab 16 noch nicht. Egal wie, Von meinem damaligen Wohnort aus hätte man so über die Landstraße schleichen müssen, also eine Umgehungsstraße ist erst später gebaut worden, und dann auf die Autobahn und von der Autobahn wieder runter, und das wären über 2 Stunden gewesen. Und ja, aus meiner Familie diese Fahrt, vor allen Dingen an einem Tag, das wäre nicht gegangen. Also habe ich ja erstmal den Europapark nicht mehr besucht, bis ins Jahr 1992. Da war es so, dass damals Euro Disney eröffnet wurde, wie es damals noch hieß. Also heute heißt es Disneyland Paris. Damals hieß es Euro Disney, hat große Eröffnungsfeier gehabt. Und ich hatte damals, ja, kurz davor gewechselt, habe meinen Zivildienst gemacht, und da innerhalb von Zivildienst und Freundeskreis haben wir uns überlegt, hey, Disneyland bzw. Euro Disney, das kam für uns eben Zivis und Berufsanfänger, also wir waren alle so Anfang 20, ein bisschen teuer vor, Paris ziemlich weit weg und übernachten dort sowieso. Aber in den Europapark könnte man doch irgendwie mal fahren, und da sind wir dann in der Gruppe, ja, in einer kleinen Gruppe, also am Anfang sah es noch so aus, als ob da sehr viel mehr Leute mitkommen würden, dem war aber nicht so, wir sind in einer kleinen Gruppe dann in den Europapark gefahren. Das war mein erster Wiederbesuch, in dem Fall nach 8 Jahren, genau. 8 Jahre Pause. Und tatsächlich war es so, zu dem Zeitpunkt hatte ich schon meine erste Videokamera. Ich habe da gefilmt, und wer meine Reihen kennt, weiß, also kennt auch schon ein paar Aufnahmen daraus. Und ich habe fotografiert, und der Europapark hat mich sozusagen in seinen Bann gezogen. Zu dem Zeitpunkt waren bereits mehrere von den europäischen Themenbereichen eröffnet. Also Holland war schon eröffnet, Frankreich war eröffnet, was war denn da noch? Holland, Frankreich, ich glaube England, und 92 müsste das Jahr sein, wo gerade der skandinavische Themenbereich eröffnet worden war. Der Themenbereich, der später leider abgebrannt ist. Genau, ja, und ich weiß noch, wie es war. So diese Eindrücke, die da auf mich reinbrachen. Ich kann mich leider nicht mehr erinnern, ob mein Erstbesuch einen ähnlichen Eindruck bei mir hinterlassen hat. Ich kann mich aber noch daran erinnern, dass ich nach dem Erstbesuch, also 1984, unbedingt wieder hin wollte, wenn sich die Gelegenheit wieder mal ergibt. Sie ergab sich leider nicht. Und dann schwindet ja die Erinnerung so ein bisschen, wenn man etwas dann nicht macht. Aber an 1992 kann ich mich noch ziemlich gut erinnern. Also das war dieser Eindruck von Geräuschen, von Gerüchen, von den Bildern, also diese Gebäude, die da stehen und so weiter. Und natürlich von den Attraktionen, das einen merklichen Eindruck hinterlassen hat. Und ich habe gemerkt, also ich habe ja vorher schon Geschichten geschrieben, und habe dann seit 85 versucht, die Geschichten, also so Konzepte aufzuschreiben, also mir so ein bisschen zu notieren und da was draus zu entwickeln. Und ich merkte, irgendwie, der Europapark inspiriert mich tatsächlich dazu, irgendwas, also da durchzugehen und das zu sehen und zu erleben und so weiter. Und da hatte ich verschiedene Ideen. Ja, und später habe ich ja dann angefangen, so die Geschichten aufzuschreiben, habe mich noch von weiteren inspirieren lassen. Und da kam es dann tatsächlich, und das ist der Teil, den ich wenigen Leuten bisher erzählt habe, tatsächlich hatte ich die Idee, und zwar waren das 2 Ereignisse vom Europapark, die das auslöst. Das eine ist, dass 94 der spanische Themenbereich eröffnet wurde mit dem Hotel 1995 und ich glaube 97 war das, wurde das zweite Hotel in Form einer spanischen Burg eröffnet, und gleichzeitig wurde die Trainingsstation der Raumstation Mir in den Europapark geholt. Also quasi die Station Mir im Maßstab 1:1, die man dann auch begehen konnte oder begehen kann bis zum heutigen Zeitpunkt, die steht da immer noch im russischen Themenbereich. Ja, und da entstand dann so eine Idee für ein Science-Fiction-Fantasy-Epos in einer, ja, europäischen Pseudo-Historie, weil das, der Park hat das Thema Europa und die europäische Idee ja sehr stark dann angenommen. Und ich selber bin auch überzeugter Europäer und, ja, Terraner. Und die Inspiration, die ich daraus gezogen habe, war eben so eine Geschichte, die Jahrhunderte umspannen sollte. Also sollte anfangen in einer, wie gesagt, pseudohistorischen europäischen Vergangenheit, einer besseren Vergangenheit, als wir sie erlebt haben, also kein dunkles Mittelalter oder sowas, sondern ja, so ein Fantasy-Epos mit Rittern und allem, was so dazugehört, und es sollte in die Zukunft gehen, und der Abschluss dieses Epos, also überlegt, das über 3 Bücher oder 4 Bücher oder vielleicht 5 Bücher, ich war mir da selber noch nicht sicher, inspiriert durch den Europa-Park, das da aufzuschreiben. Und tatsächlich, falls jetzt jemand kommt und, ja, hast du denen das nie vorgeschlagen? Tatsächlich doch. Also ich habe damals versucht, Kontakt mit dem Europapark aufgenommen, habe meine Idee dargelegt. Die wurde dann damals abgelehnt. Ein Grund kann ich mir denken, der wurde nicht direkt kommuniziert. Also das eine ist, ich war halt nun mal ein Niemand. Also da kommt irgendjemand und sagt, oh, ich habe da eine Idee für eine Geschichte, könnt da so ein paar Bücher drüber schreiben und so weiter und so fort. Dann wollen die natürlich wissen, wer ist denn das überhaupt? Kennen meinen Namen nicht, wissen überhaupt nicht, ob ich das hinkriege oder sowas, oder ob ich mich total blöd anstelle beim Schreiben von der Geschichte. Der zweite Grund, den sie kommuniziert hatten und der tatsächlich wahrscheinlich auch das größere Hindernis darstellte, und zwar kam meine Inspiration sehr stark von der Rittershow im spanischen Themenbereich. Darauf sollte das Ganze aufbauen. Also das sollte, so habe ich das erarbeitet, das sollte natürlich eine europäische Geschichte sein und die europäischen Länder damit reinbeziehen und sowas. Und aber natürlich auch den Europapark abbilden, also so, dass man quasi, wenn man das Buch liest und dann anschließend in den Park geht, dass man sowas wie die Gegenden oder die Gebäude dann wieder sieht, also quasi so, man geht in den spanischen Themenbereich im Europapark und dann sieht man das Castillo Alcázar, das Hotel in Form einer riesigen Burg, und diese Burg wurde dann tatsächlich beschrieben als Burg des spanischen Königs, also so, dass man, ihr versteht, was ich meine, also dass man tatsächlich dahin gehen kann und dann die Orte sehen kann. Das war sehr stark inspiriert von dieser Rittershow, die es damals gegeben hat, in der spanischen Arena. Heute finden, also am Anfang waren es eben Rittershows, dann irgendwann hat man das Ganze ausgeweitet. Dieses Jahr zum Beispiel wird Zorro dort gegeben. Ja, und das Problem, was ich nicht wusste, was man mir dann erklärte, ist, diese Shows, ich weiß nicht, ob das immer noch gilt und ob das für alle Shows gilt. Zumindest damals war es aber, und es galt für die Show in der Arena, ja, die findet im Europapark statt und der Europapark kauft sich das quasi ein. Aber der Europapark hat an dem, was da dargeboten wird, keine Rechte. Damals war es ein Stunt-Koordinator namens, ich glaube, Jacques Givernon war das, danach Mario Lurachi, die diese Shows halt auch geschrieben haben. Und das heißt, die Urheberrechte, die lagen nicht beim Europapark, sondern bei denen. Und das wäre ein bisschen schwierig geworden. Das heißt, man hätte hier so eine Art Dreiecksvertrag machen müssen. Und ja, so wie das für mich durchdrang, war das, also schien das dem Europapark ein bisschen zu mühsam zu sein, das zu regeln. Deswegen hat man gesagt, nee, nette Idee, aber tut uns leid, wollen wir nicht machen. Ja, und dann kam das Konzept, was ich damals erarbeitet hatte, ja, also das war schon sehr weit gediegen. Also ich hatte damals, deswegen habe ich vorhin mit der Zahl so ein bisschen hin und her getan, ob es jetzt 3, 4 oder 5 Bücher waren. Ich hatte dann tatsächlich, also ursprünglich sollten es mal 3 sein, also so quasi weitere Vergangenheit, nähere Vergangenheit und eben dann die Zukunft, oder fast Gegenwart, um den mittleren Teil. Also wären es 3 gewesen, dann wurden daraus 4 und dann hatte ich die Idee, dass quasi der Zukunftsteil, der Science-Fiction-Teil, der Teil 5 sein sollte von der ganzen Geschichte und das sollte so ein bisschen verbunden sein durch die verschiedenen Elemente. Ja, aber das hatte sich dann erledigt. Ich habe das alles dann aufbewahrt, weil die Ideen selber, auch wenn ich das, was es eigentlich war, nie veröffentlichen konnte oder auch kann. Also heute gäbe es ja einfache Möglichkeiten, das rauszubringen, aber das geht natürlich nicht genau aus dem Urheberrecht. Ja, aber da waren Konzepte dabei, also die keinen direkten Bezug hatten, also die Konzepte selber. So eben der rote Faden, der sich durch die Bücher durchgezogen hätte, das hat nichts mit den Shows oder dem Europapark oder was auch immer direkt zu tun gehabt, sondern das war originär von mir. Ja, und das habe ich dann aufbewahrt und das schwebte dann so in meinem Kopf irgendwie in der Luft herum, ohne große Ahnung, was ich damit anfangen sollte. Gleichzeitig habe ich seit 1992 den Europapark jährlich besucht, also regelmäßig. Ich habe, als es die erste Jahreskarte vom Europapark gab, mir die erste Jahreskarte geholt und war dann sehr häufig im Park und habe immer wieder Video gefilmt und hatte Ideen zu so Episoden, die man da machen könnte, hatte aber zuerst keine Ahnung, ja, was ich damit anfangen sollte. Also ich hatte später einen Videoschnittcomputer habe ich mir gekauft und in meinem Freundeskreis wurde gescherzt, ja, der ist dafür, um die Stunden an Europapark-Videos zu schneiden, die ich habe. Ja, das war gar nicht so falsch. Das Ding war nur, das war alles noch vor der Zeit von YouTube und der Hightime von sogenannten Content-Creatern und Influencern. Das heißt, ich wusste nicht, ich habe zwar dann Sachen auch zusammengeschnitten, aber ich wusste nicht, was ich genau damit machen sollte. Also die würden auch nirgendwo veröffentlicht werden. Denn damals musste man solche Sachen noch mühsam auf Videokassette kopieren und diese Videokassette hätte man dann irgendjemandem geben müssen. Das zweite Problem war, im Gegensatz zu heute gab es keine Webseiten, wo man zum Beispiel Musik herkriegte, die unter einer anderen Lizenz laufen als die GEMA, weil die GEMA ist verdammt kompliziert, wenn man da Musik lizenzieren will. Also wenn man sagt, ja, ich finde das Lied von der und der Gruppe eigentlich ganz nett, das würde ich gerne als Untermalung nehmen. Das ja, ist unglaublich kompliziert, das da anzumelden. Dann wollen die wissen, wie viel Tonträger man da verkauft und weiß der Geier was. Das ist viel zu schwierig. Ja, also war klar, nee, das wird irgendwie auch nichts. Dann kam YouTube und ich habe angefangen, tatsächlich einen kleinen Kanal zu machen. Hatte immer die ganze Zeit im Hinterkopf, ich möchte gern das irgendwie in die Breite machen. Ich möchte gern was, ja, also so erzählen, Geschichten erzählen, die aber einen Bezug zur Realität hatten und dass man halt wirklich, ja, ganz wie es am Anfang war, dass man diese Orte wirklich sehen kann. So ein bisschen Abenteuergeschichte in einer, sagen wir mal, semi-realen Welt. Und ich hatte natürlich die anderen Projekte immer noch im Hinterkopf, also das, was ich für den Europapark geplant hatte. Dann habe ich zwischendurch ja mal Bücher zu Filmen geschrieben. Da hatte ich dann auch ein Konzept, was sich da durch diese Bücher ziehen sollte. Aber die Serie hat sich ja dann erledigt gehabt und ich hatte eben so ein paar weitere Ideen, was ich tun könnte, was ich schreiben könnte. Das alles schwebte so in der Luft wie in so einem Strudel. Ich wusste nicht so recht, was ich damit anfangen sollte. Ich wollte es einfach nur irgendwie raushaben. Und ich hätte halt wahnsinnig gern tatsächlich Filme veröffentlicht, weil tatsächlich habe ich ja also 85 habe ich angefangen, diese Konzepte zu erarbeiten. Und nachdem ich dann meine erste eigene Super 8 Kamera hatte, habe ich angefangen, tatsächlich so Episoden zu filmen. Allerdings hatte diese Super 8 Kamera dummerweise, also das war eine ohne Ton. Das war damals halt so, weil das war halt teurer. Also eine Super 8 Kamera ohne Ton, da hat man dann halt für, das weiß ich noch, 15 Mark so eine Kassette gekauft, wo dann der Film drin war, das hat man einfach eingelegt, dann gefilmt. Dann hat man diese Kassette eingeschickt an den Hersteller von dem Film und hat dann ein paar Wochen später den entwickelten Super 8 Film zurückgekriegt. Und es war halt ohne Ton. Weil mit Ton, das gab es natürlich auch, da wäre die Kamera teurer gewesen, da wären die Filme teurer gewesen, man wäre schwerer an die Filme rangekommen. Also da, wo ich gewohnt habe, da gab es einen Laden, wo man die Filme kaufen konnte, aber halt hauptsächlich diese Super 8 Filme ohne Ton. Ich wollte aber etwas mehr machen, hab mir dann mein Taschengeld zusammengespart und habe mir einen Tonprojektor gekauft, der natürlich auch teurer war. Jetzt, wie soll das funktionieren? Eine Kamera, die ohne Ton filmt, aber ein Tonprojektor, das ist sogar erschreckend einfach, also der Tonprojektor da, der hatte einen Mikrofonanschluss und man konnte die Filme auch im Nachhinein vertonen. Das war so meine Idee. Das hat so funktioniert, also man hat dann den fertig geschnittenen Film, hat man dann abgegeben in einem Film- und Fotoladen und dann wurde auf diesen Film eine Tonspur aufgezogen. Das ist gegangen so im Nachhinein, wenn der Film ursprünglich keine hatte. Und dann konnte man diese Tonspur direkt neben dem Projektor sitzen, während er läuft, konnte man da aufnehmen, wie auf dem Tonband auch, und dann wäre der Film vertont gewesen. Das hat allerdings soweit nie funktioniert, weil dieses Aufziehen von der Tonspur, von den Filmen, wie ich sie dann zusammen hat, wäre viel zu teuer gewesen. Aber ich habe tatsächlich, wie gesagt, so kleine Episoden gedreht und der Ton, den haben wir damals mit so einem Kassettenrekorder separat aufgenommen. Die Aufnahmen sind irgendwann verloren gegangen, aber die Filmaufnahmen, die hab ich noch bis heute. Ja, und ich hatte immer die Idee, ja, das so als Pilotfilm, und auch ich mag es, wenn Dinge sich entwickeln, auch innerhalb so einer Geschichte. Und da hätte man ja ganz deutlich die Entwicklung gesehen. Das war so meine Idee. Also am Anfang Super 8, dann Video und dann, also ich habe mehrfach Versuche gemacht, da wieder so Episoden zu produzieren. Und da ging die Entwicklung auch weiter. Erst war das bei mir auf Video 8, dann auf VHS-C, also eine etwas Weiterentwicklung. Dann hatte ich irgendwann eine, digitale Videokamera, allerdings nicht in dem Sinne, wie wir sie heute haben, also dass die auf einen Chip aufgenommen hat, sondern auf ein Band. Und dieses Band hat halt nicht so funktioniert wie die bisherigen Kassettenbänder, also dass das Bild darauf abgespeichert wurde, sondern da wurden Informationen abgespeichert und deswegen war das Bild ein bisschen sauberer. Ja. Genau, und das hatte ich immer im Kopf. Und dann eben kam YouTube und ich habe so ein paar kleine Episoden auf dem einen Kanal. Ich habe dann mittlerweile ja das Tauchen angefangen. Habe ich ausprobiert, wie das funktioniert und wie das so ist. Und YouTube hatte da ja dann am Anfang so ein paar Einschränkungen. Also wenn man ganz neu mit dem Kanal angefangen hatte, dann konnte man ja nur Videos hochladen von maximal 10 Minuten Länge. Das wurde dann geändert irgendwann. Und so, und ich habe da rumexperimentiert und die ganze Zeit wollte ich irgendwas machen. Ja, im Jahr 2012 habe ich dann den Europapark besucht. Ich glaube, das war nicht das erste Mal, dass ich zur Eröffnung da war. Weil ich habe Fotoaufnahmen von Eröffnungsfeierlichkeiten zur Saisoneröffnung vom Europapark aus früheren Jahren. Es war aber das erste Mal, dass ich die Videokamera wieder dabei hatte und die Eröffnungsfeier gefilmt hatte. Und in dem Jahr wurde der Themenbereich Island oder der erste Teil des Themenbereichs Island eröffnet, zusammen mit der Holzachterbahn Wodan Timber Coaster. Und ich bin dann dahin und habe miterlebt, wie Wodan seine erste Runde drehte, mit Feuerwerk und allem, was so dazugehört. Es war ein tolles Ereignis und wieder sind so Bilder auf mich reingeprasselt und ich habe die ganze Zeit überlegt, was ich tun kann. Noch dazu, es hat mich sehr gepackt, weil eins der Konzepte, was ich da in der Zwischenzeit erarbeitet hatte, hoffentlich verliere ich jetzt den Faden nicht, mir ist gerade so ein Fun-Fact eingefallen, von Babylon 5 gab's, also von der Science-Fiction-Serie, gab's einen Ableger, der hieß Crusade. Und tatsächlich hatte ich vorher auch ein Science-Fiction-Projekt, also eins der Varianten, nachdem das mit dem Europapark nicht geklappt hatte, dass ich mir überlegt hatte, das trug den Titel Crusades. Hatte aber, ja, der Titel war die einzige Gemeinsamkeit, das hatte nichts mit der Babylon 5 Ablegerserie zu tun, also war was total anderes. Ich fand das nur lustig, also dass man da so auf die gleichen Ideen kommen kann. Aber zurück, eins dieser Projekte, das hatte mit der germanischen oder sagen wir mal mit der nordischen Mythologie, germanisch klingt so brutal und stimmt auch nicht so unbedingt, aber mit der nordischen Mythologie zu tun, sagen wir mal, weil das hat mich sehr stark interessiert. Die nordische Mythologie ist ja in unserer dunklen Vergangenheit in Deutschland so ein bisschen, was heißt ein bisschen, das ist total verharmlosend, nicht ein bisschen, die ist total missbraucht worden. Also und auch, wenn man sich so da so reinfriemelt, das mit den Hörnerhelmen, das stimmt nicht. Also Wikinger haben keine Hörnerhelme getragen. Das kam alles von so einer völkisch-nationalistischen Bewegung, in dem Fall aus Schweden. Dann Wagner natürlich hat das alles sehr vereinnahmt und dann die Nazis natürlich. Und ich hatte dann so eine Idee, eben den nordischen Göttern, die ein Problem damit hatten, dass sie quasi für so lauter so Sachen herhalten mussten und sowas. Und das habe ich dann abgelegt und blieb am Anfang, ja, so alt ist das Konzept, auf einer Diskette. Mittlerweile ist es auf eine Festplatte gewandert, weil ich habe gar kein Diskettenlaufwerk mehr für meinen Computer. Aber das Konzept war noch da. Und daran musste ich denken, Wodan, ist natürlich, ist die isländische Variante von Wotan oder Odin, wie auch immer, da weiß ich nicht, wie viele Namen. Und das ging mir die ganze Zeit durch den Kopf und ich weiß gar nicht mehr, wohin ich unterwegs war. Also diese Eröffnungsfeier von Wodan Timber Coaster war gelaufen und ich bin durch den skandinavischen Themenbereich durch. Jetzt diejenigen, die den Europapark nicht kennen, denen wird das alles nichts sagen. Diejenigen, die ihn kennen, werden wissen, ich bin aus dem skandinavischen Dorf raus und da geht eine Straße so den Hügel runter. Die macht so eine Kurve und wenn man geradeaus weitergeht, kommen Schienen von der Panoramabahn, die rund um den Europapark geht. Und dann geradeaus geht's ins Abenteuerland und wenn man aber nicht über die Schienen geht, sondern so links abbiegt, dann kommt man in den unteren Bereich des skandinavischen Themenbereichs und von da aus geht's direkt weiter in den niederländischen Themenbereich. Also Geografie im Europapark ist so ein bisschen durcheinander, weil die Länder halt so gebaut wurden, wie gerade der Platz da war. Also Griechenland zum Beispiel liegt direkt neben der Schweiz. Und neben Kroatien, also heutzutage, kroatischen Themenbereich gab es damals noch nicht. Woran grenzt Griechenland noch? An Liechtenstein. Genau. Also es passt so nicht ganz. Deswegen liegt auch da neben Skandinavien direkt liegen die Niederlande. Aber es macht überhaupt nichts. Hauptsache man hat Spaß, nicht wahr? Ja, und ich weiß es noch, ich lief da runter und die ganze Zeit gingen mir diese Sachen mit den Geschichten durch den Kopf. Und ich bin nicht über die Schienen gegangen, wo ich gerade beschrieben habe, sondern bin abgebogen in Richtung der sogenannten Batavia-Passage. Also es ist eine Passage, die führt durch ein Haus durch und da geht man dann rüber und landet direkt im niederländischen Themenbereich. Und Batavia-Passage ist nach den Piraten von Batavia benannt. Und in dem Moment, wo ich diesen Platz überquere, traf es mich und ich hatte eine Idee, wie ich das alles miteinander verbinden könnte. Da bin ich weiß nicht, falls mich jemand beobachtet hat zu dem Zeitpunkt, wird sich wahrscheinlich nicht mehr dran erinnern. Aber wenn, dann wird er gemerkt haben, wie ich langsamer wurde und irgendwann stehen geblieben bin. Weil die Gedanken auf einmal, also manchmal ist es so, wenn man versucht kreativ zu arbeiten, wie wenn so ein Knoten platzt und dann kommen auf einmal so die Ideen und ja, da habe ich ja das erarbeitet. Und da habe ich ja das erarbeitet und dies und jenes. Und da war auf einmal so, also nicht das fertige Konzept, aber so wie ich die einzelnen Stücke zusammensetzen kann und eine Geschichte erzählen kann, die ja so in die Breite geht. Über verschiedene, vielleicht auch Kanäle und sowas. Und das Erste, was ich dann gemacht habe, ist, ich bin sofort weitergegangen in Richtung Batavia-Passage. Dort gab und gibt es nämlich einen Laden mit Souvenirs. Natürlich hat jeder Freizeitpark einen Souvenirladen. Und weil ich die Idee hatte, Wodan auftreten zu lassen in dieser Reihe. Und ich dann, ich habe gerade vorhin erwähnt, die Wikinger hatten keine Hörnerhelme. Ich wusste aber, dass es im Europapark genau diese klischeemäßigen Hörnerhelme aus Plastik zu kaufen gab, als Souvenirs. Und ich wollte mit Absicht genau so einen Hörnerhelm haben. Weil Wodan den trägt, nicht weil das traditionell ist und weil sich das so gehört, sondern weil das die Erwartung von den Menschen ist, weil das ihr Bild so geprägt ist, dass Wotan, Odin, wie auch immer, trägt einen Helm mit Hörnern, weil die Wikinger auch Hörner am Helm gehabt haben. Das ist die Erwartung. Und der muss er sich beugen. Also das ist so die Idee, die ich da gehabt habe. Und tatsächlich, ich bin in den Laden rein und habe diesen Helm, ja gut, nicht diesen einen, sondern da waren viel, viel mehr Helme, den habe ich gefunden und habe ihn gekauft und dann habe ich im Kopf ausgearbeitet, was ich da machen wollte und wie sich das so alles entwickeln soll. Und ja, dann zu Hause angekommen, habe ich dann die Geschichten zusammengefügt und da ging es dann los. Und seither habe ich angefangen mit dieser Videoreihe, die ja dann Stück für Stück vorwärts ging, die am Anfang über verschiedene Kanäle läuft, mittlerweile zusammengelaufen ist auf einem Kanal, nämlich dem Quadruvium Club. Ja, und das ist so eine nette Entwicklung, die das Ganze genommen hat seit damals. Also die ersten zarten Anfänge waren im Jahr 2009 dann. Genau, und ja, das war die Inspiration, die vom Europapark gekommen ist. Also ich vermute mal, dass ich ohne den Europapark auch irgendwelche Inspirationen gehabt hätte und irgendwas getan hätte. Es wäre nur total anders gewesen. Ja, wer weiß wie, ich nicht. Ja. Und das ist so eine persönliche Geschichte, die ich mit dem Europapark hatte, oder die persönliche Geschichte schlechthin. Denn seit damals ging es halt einfach weiter. Also ich habe mir da angeguckt, wie der Park sich entwickelt hat. Hab mir dann Rust zum Beispiel auch mal angeguckt, die Geschichte von Rust und was es so drumherum gibt. Und dann kam immer mehr dazu. Die Figuren, ich habe ein paar Figuren, die damit gespielt haben, entwickelt. Und die haben sich dann, also ich habe sie zuerst entworfen und dann haben sich die Figuren so im Verlauf der Geschichte immer weiterentwickelt und das bis heute. Ja, und das ist die Geschichte, die ich anlässlich des heutigen Tags, des 12. Juli 2025, erzählen wollte. Ja, und der Europapark feiert 50-jähriges Jubiläum und beim Quadruvium Club, also wenn es euch interessiert, ich versuche das in diesem Podcast zu verlinken, könnt ihr euch das mal angucken. Tatsächlich ist es so, ich habe ja gerade was erwähnt mit 1985. Das Projekt fing 1985 an. Das heißt, das Projekt hat auch ein Jubiläum zu feiern, nämlich ein 40-jähriges. Also es ist, ja, man sagt das so schön, was ja lange währt, wird endlich gut. Also ich habe 40 Jahre rumgeplant. Und ja, also man muss sagen, dass es so lange Zeit ist, ist vielleicht nicht nötig gewesen, aber wenn man bedenkt, dass ich 1985 ein Teenager war, da war es schon ganz gut, dass diese ersten Konzepte, so wie ich sie hatte, dass die nicht eins zu eins schon zu irgendeinem Ergebnis geführt haben. Es ist einfach so. Das Geschichtenerzählen, das war bei mir damals noch nicht so entwickelt. Ich habe zwar eigentlich, also das klingt jetzt doof, ich weiß. Aber ich wollte eigentlich schon immer Geschichten erzählen und Geschichten schreiben. Und zwar noch, bevor ich überhaupt lesen und schreiben konnte. Ist kein Scheiß. Ich wollte unbedingt in die Schule und lesen und schreiben lernen. Also erstens, dass ich die ganzen tollen Bücher, die es so gibt, selber lesen konnte. Dass ich nicht ständig darauf angewiesen war, dass mir irgendjemand vorgelesen hat. Und das Zweite war, ich wollte selber solche Geschichten schreiben. Ich wollte das schreiben können. Ich wollte das schreiben und deswegen lernen, um Geschichten zu schreiben. Und das merkt man auch. Also ich habe tatsächlich, nachdem ich die ersten Buchstaben beherrscht habe, versucht mit, man fängt ja da an mit so Susi, Saust, bla bla bla, sowas, versucht, ob ich da was hinkriege. Habe dann versucht, weil das mit den Beschreibungen, mit so wenig Buchstaben, das funktioniert halt nicht. Und habe dann versucht, Comics zu zeichnen, also dass das als Bildergeschichte eher funktioniert. Also eigentlich schon immer. Aber wie gesagt, so wirklich zu sagen, okay, jetzt setze ich mich mal hin, dass ich ein Konzept aufschreibe, das begann im Jahr 1985. Aber davon wird ein andermal berichtet. Ja, der Europapark hat sich natürlich in der Zeit auch weiterentwickelt. Also ich habe keine Geschichten und aus dem Europapark, also direkt in Zusammenarbeit mit dem Europapark erzählt. Aber der Sohn von Roland Mack, dem Mitbegründer des Europapark, Michael Mack, der hat eine Abteilung der Firma Mack gegründet, die jetzt heute genau das macht. Das ist die Geschichtenabteilung vom Europapark. Denn am Anfang war es so, ja, da gab es Themenbereiche und Attraktionen und da gab es schon so ein bisschen eine Geschichte dazu. Also besonders deutlich wurde das bei Abenteuer Atlantis. Da wurde nämlich tatsächlich auch ein Comic mit veröffentlicht und das dürfte so eine der ersten Gelegenheiten gewesen sein, wo auch wirklich ja eine Story erzählt wurde, ein Narrativ. Bei den anderen Attraktionen, die existierten, aber da gab es und man hat die gesehen und gefahren, also zum Beispiel nehmen wir mal die Geisterbahn, aber es gab halt keine Geschichte rund um die Geisterbahn, die man hätte erzählen können. Das kam erst später dazu. Also es wurde ja dann sogar ein Musical zur Geisterbahn produziert. Und jetzt hat die Geisterbahn im Europapark ja ein Narrativ, eine Geschichte. Ja, und das kam durch Michael Mack. Und da hat sich der Europapark selber auch reinentwickelt. Ganz schön spannend. Ja, und jetzt feiert er eben an diesem Wochenende das große Jubiläum. Passt, dass der 12. Juli auf den Samstag fällt. Das hätte ich eigentlich, wenn ich vorbereitet wäre, hätte ich das nachgeguckt. Ich weiß nicht, ob der 12. Juli 1975 auch ein Samstag war. Vermutlich war es ein Wochenende mindestens, vielleicht ein Sonntag. Dass Leute auch Zeit haben, zu der Eröffnung zu kommen. Egal wie, jedenfalls ist das der Jubiläumstag. Der Europapark feiert ihn und ich feiere dann halt mal so mit, auch wenn es nie zu einer Kooperation gekommen ist. Bis heute gehe ich gerne in den Park und lasse mich inspirieren. Es ist halt einfach so, man sieht da unheimlich viel, also das Werk von unheimlich vielen Menschen, also da sind die Blumen und die Wälder, die da angelegt sind, dann die Attraktionen selber, die Technik und so verschiedene Dinge und eigentlich jedes Mal, wenn man im Europapark ist, gut, es sei denn, man wäre täglich oder wöchentlich im Europapark, dann wahrscheinlich nicht so häufig, aber wenn man so einen gewissen Abstand hat von den Besuchen im Europapark und man die Augen offen hält, dann sieht man eigentlich immer irgendwas, was entweder dazugekommen ist oder was renoviert, restauriert oder wie auch immer wurde. Also es ändert sich ständig was und natürlich die Blumen, je nach Jahreszeit ändern die sich und mittlerweile hat der Europapark ja auch Jahreszeiten eingeführt, das heißt, ganz am Anfang ist die Frühjahrs-Frühlingssaison um Ostern rum oder sowas, dann kommt die Sommersaison und im Herbst gibt es dann Halloween, dann gibt es so eine Übergangszeit und dann geht der, also die nennt sich Hello Winter und dann geht der Park in die Wintersaison über bis ja so ungefähr um den 6. Januar, also ein bisschen später, macht dann zu, macht eine Pause und dann geht es mit der nächsten Saison weiter. Ja, und deswegen gibt es da immer wieder was zu entdecken und ich bin auch immer wieder gespannt, wenn ich wieder dort bin. Okay, ja, das war die Geschichte, die ich erzählen wollte. Sie ist ein bisschen lang geworden, aber hey, ist halt so. Gut, dann für den Europapark auf die nächsten 50, 2x50, was auch immer Jahre. Auf dass es uns allen bis dahin gut geht. Und was euch betrifft, die ihr diesen Podcast hört, wenn ihr es noch nicht gemacht habt, abonniert ihn doch vielleicht, sei es jetzt über so die Podcast-Hörstation, über die ihr das gerade hört, oder aber dieser Podcast wird auch über YouTube veröffentlicht, vielleicht dort. Denn, ich habe es gerade erwähnt, es gibt dieses Jahr auch bei mir ein 40-jähriges Jubiläum zu feiern und da kommt noch was. Bis dahin, wie ich immer so gerne sage, passt gut auf euch auf, bleibt gesund und in dem Fall, wir hören uns. Bis bald.